Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor wir dann im neuen Jahre zum Neukantianismus kommen und damit zu einem der wenigen Kapitel der Philosophiegeschichte, in denen ich mich auskenne, will ich heute einiges über die sogenannte österreichische Schule sprechen und dann im Übergang und in Vorbereitung zum Neukantianismus über Friedrich Adolf Prendel. Ganz germanisch auf der ersten Silbe betonen. Also, Bernhard Bolzano. Brentano, dann in diesem Zusammenhang auch Alexio von Meinon, in seiner Gegenstandstheorie, kurzer Hinweis auch auf Edmund Husserl. Und wenn uns noch Zeit bleibt, würde ich aber Prendel. Ja, mit Bernhard Bolzano gehen wir jetzt weit zurück. Er ist, man könnte sich das Jahr sogar merken, 1781 geboren. Und zwar in Prag, Bernhard Bolzano, nicht Bernhard, sondern ein Bernhard ohne H, also Bernhard Bolzano. Er empfängt nach mathematischen und philosophischen Studien 1805 die Priesterweihe, dieser Bernhard Bolzano. Und erhält einen Lehrstuhl für philosophische Religionslehre in Prag. Wird dann, man hält es kaum für möglich, des Kantianismus verdächtigt. Also ein Aufrührer, ein Revolutionär und 1819 entlassen. Er war einfach ein zu eigenständiger Denker, Kantianer war er nicht. Ganz im Gegenteil, wir werden gleich sehen. Er ist 1848 in Prag gestorben. Also 1781 bis 1848, Bernhard Bolzano. Ja, katholischer Priester, Metaphysiker. Er entwickelt im Anschluss die Monadologie Leibnizens, also er ist eigentlich ein Leibnizianer. Er entwickelt im Anschluss an die Monadologie Leibnizens eine Allbeseelungslehre, also ein Panpsychist, und verfasst ein vierbändiges Lehrbuch der Religionswissenschaft, 1834 erschienen. All dies ist heutzutage aber nur noch von historischem Interesse. Eine Wirkungsgeschichte Bolzanos wird eigentlich erst greifbar seit Edmund Husserl auf Bolzanos Logik, auf seine Wissenschaftslehre, wie Bolzano sie nennt, hingewiesen hat. Diese Wissenschaftslehre von Bolzano, ich gebe Ihnen den genauen Titel, Wissenschaftslehre, Versuch einer ausführlichen und größtenteils neuen Darstellung der Logik, in vier Bänden erschienen in Sulzbach 1837. Die Wissenschaftslehre von Bernhard Bolzano, auf die weist Edmund Husserl im ersten Band seiner logischen Untersuchungen. Und ganz lobend erwähnt er diesen Vorläufer im Kampf gegen den Psychologismus, im Kampf für eine reine und objektive Logik. Und so kann man also das Werk Bolzanos unter den Titel stellen, logischer Objektivismus. Es ist ein logischer Objektivismus im Anschluss vor allem an ein logischer Objektivismus im Anschluss an Leibniz und Herbart, nicht an wen sonst. Bolzano spricht von Wahrheiten an sich, von Sätzen an sich und sogar von Vorstellungen an sich. Sie alle sind nach Bolzano unabhängig vom Ausdruck des Gedankens, unabhängig vom Denken eines Subjekts. Also antisubjektivistisch, antiidealistisch, das ist ein an Leibniz und Herbart geschulter logischer Objektivismus, den Bolzano vertritt. Herbart und Bolzano zitiert diese Stelle zustimmend. Herbart fordert, das Logische von aller Einmischung des Psychologischen zu befreien. Das heißt, Herbart will, so Bolzano, die Logik als etwa das Urteil, nicht als eine Erscheinung im Gemüte, sondern als etwas Objektives betrachtet wissen, mithin als nichts anderes, als wie ich den Satz an sich betrachtet wissen will. Ja, also eindeutiger Anschluss an Herbart. Aber auch Leibniz, schreibt Bolzano, auch Leibniz bemerkt ausdrücklich, dass nicht alles als Sätze gedacht werden müssen, und gebraucht die beiden Ausdrücke Propositio und Cogitatio Possibilis als gleich geltend. Das setzt offenbar voraus, dass er sich unter Sätzen Sätze an sich vorgestellt habe. Also Sätze, die unabhängig davon sind, nicht, ob jemand sie denkt oder spricht. Und dieser Äußerung Leibnizens zufolge ist der Satz an sich zu verstehen als die Möglichkeit eines Gedankens, eine Cogitatio Possibilis, oder noch deutlicher, er sei solches, das Gedachtwerden oder den Inhalt eines Gedankens ausmachen kann. Also, das, was man dann in der neueren Logik und Sprachanalyse eine Proposition nennt. Insofern er nur gedacht werden kann, aber nicht notwendigerweise von irgendjemand gedacht werden muss, versteht Bolzano unter einem Satze an sich irgendeine Aussage, dass etwas ist oder nicht ist. Gleich viel, ob diese Aussage wahr oder falsch ist, ob sie von irgendjemandem in Worte gefasst oder nicht gefasst, ja auch im Geiste nur gedacht oder nicht gedacht worden ist. Also das, was Frege dann als das Dritte Reich, nicht, neben der psychischen Innenwelt und der physischen Außenwelt, nicht, das Dritte Reich objektiver Gedanken nennt. In gleicher Weise spricht Bolzano von Wahrheiten an sich, abgesehen davon, ob sie von jemandem erkannt oder nicht erkannt werden, oder ob sie von irgendjemand wirklich gedacht und ausgesprochen seien oder nicht. Ebenso bedarf die Vorstellung an sich, oder wie auch sagt, die objektive Vorstellung, die als Bestandteil in einem Satz vorkommen kann, für sich allein aber noch keinen Satz ausmacht, ebenso bedarf diese objektive Vorstellung keines Subjekts, von dem sie vorgestellt werde, sondern bestehet zwar nicht als etwas Seiendes, aber doch als ein gewisses Etwas, auch wenn kein einziges denkendes Wesen sie auffassen sollte. Und sie wird dadurch, dass ein, zwei oder drei oder mehrere Wesen sie denken, nicht vervielfacht, wie die ihr zugehörige subjektive Vorstellung, die dann eben mehrfach vorhanden ist in ein, zwei, drei oder mehreren Individuen. Bolzanos Bestreben, die Objektivität und Transzendenz des Logischen an sich zu sichern, hat dann auch theologische Konsequenzen. Mit Rücksicht auf die Allwissenheit Gottes, räumt er zwar ein, dass eine jede Wahrheit, sollte sie auch von keinem anderen Wesen gekannt, ja nur gedacht werden, doch ihm, dem Allwissenden, bekannt sei und in seinem Verstand fortwährend vorgestellt werde. Da aber nun bei Sätzen und Wahrheiten an sich keinesfalls an etwas, welches von jemand gesetzt, also auf irgendeine Art hervorgebracht oder verändert worden ist, gedacht werden darf, werden die Wahrheiten an sich von niemandem, selbst vom göttlichen Verstande, nicht gesetzt. Es ist, sagt Bolzano, nicht etwas wahr, weil Gott es so erkennet, sondern im Gegenteil, Gott erkennet es so, weil es so ist. Also ein strikter logischer Objektivismus bei Bolzano, der auch vor vielleicht bedenklichen theologischen Konsequenzen dieses logischen Objektivismus nicht zurückschreckt. Das So-Sein des Logischen an sich kann darum von Bolzano nun auch nicht mehr im Sinne Leibnizens verstanden werden, nämlich im Sinne der möglichen Welten als ein, wenngleich nur mögliches Dasein. Vielmehr, Zitat, hat keine einzige Wahrheit als solche Wirklichkeit oder Dasein. Ebenso darf man Sätzen an sich kein Dasein beilegen, also keine Existenz oder Wirklichkeit. Und auch die Vorstellungen an sich gehören zu der Klasse derjenigen Dinge, die keine Wirklichkeit haben. Also lauter Unwirklichkeiten. Kommt immer darauf an, was man jetzt unter wirklich versteht. Und so streng Bolzano zwischen den wirklichen Dingen und den logischen Dingen unterscheidet, so wenig scheint er allerdings die Schwierigkeiten, die sowohl ontologischen wie erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten zu bemerken, die er durch diese Trennung von Wirklichkeit und Logizität heraufbeschwört. Nachdem er das Logische an sich völlig isoliert hat von den Handlungen eines, sei es nun empirischen oder transzendentalen Subjekts. Nachdem er also dieses Logische an sich von den Handlungen eines Subjekts und von der Wirklichkeit isoliert hat, kann er die Beziehung von Wirklichkeit und Logizität nur verstehen als eine lineare Abfolge und Abbildbeziehung zwischen der subjektiven Vorstellung. Wir haben die subjektive Vorstellung. Dann die dieser subjektiven Vorstellung zugrunde liegende Vorstellung an sich. Und dann den Gegenstand einer Vorstellung. Zitat. Den Gegenstand einer Vorstellung will ich gar sehr von ihr selbst, nicht nur von einer gedachten, sondern auch von der ihr zugrunde liegenden Vorstellung an sich unterschieden wissen, dergestalt, dass ich verlange, wenn eine gedachte Vorstellung einen oder keinen oder mehrere Gegenstände hat, auch der ihr zugehörigen objektiven Vorstellung, einen oder keinen oder mehrere Gegenstände, und zwar dieselben, beizulegen. Ich verstehe aber unter dem Gegenstande einer Vorstellung jenes bald existierende, bald nicht existierende Etwas, von dem wir zu sagen pflegen, dass sie es vorstelle oder dass sie die Vorstellung davon sei. Nun, wenn ohnehin dieselben Gegenstände Gegenstand der subjektiven wie der objektiven Vorstellung sind, stellt sich nun allerdings die Frage, wozu man überhaupt Vorstellungen an sich annehmen soll. Also Vorstellungen, durch deren Auffassung in dem Gemüte eines denkenden Wesens erst gedachte Vorstellungen oder Gedanken zum Vorschein kommen. Außerdem bleibt die Art dieses Auffassens und zum Vorschein kommens völlig ungeklärt. Es bleibt also ungeklärt, wie denn die Vorstellungen an sich im Gemüt eines denkenden Wesens aufgefasst werden und dann als gedachte Vorstellungen oder Gedanken zum Vorschein kommen, wie Bolzano sagt. Wie gesagt, erst im Jahr 1900 mit Husserls, dem ersten Band von Husserls logischen Untersuchungen, rückt dann Bolzano mit einem Schlag ins Zentrum des logischen Interesses. Ich komme damit zu Brentano. Franz Brentano, Friedrich habe ich gesagt. Nein, Franz Brentano. Franz Brentano, dem Lehrer Husserls. Brentano, aus der berühmten Familie Brentano stammend, ist 1838 in Marienberg geboren, empfängt 1864 die Priesterweihe, habilitiert sich 1866 und bekleidet 1872 bis 1873 eine Professur für Philosophie in Würzburg. Tritt 1873 aus der katholischen Kirche aus. Ja, war eine Folge des Ersten Vatikanums und Fehlbarkeitserklärung des Papstes, gegen die ja alle deutschen Bischöfe zunächst waren. Und Brentano war ja ein sozusagen wissenschaftlicher Berater auf diesem Ersten Vatikanischen Konzil. Er tritt 1873 aus der katholischen Kirche aus. Aber das hat sich irgendwie überschnitten, das hat man in Wien so nicht mitbekommen. Er erhält eine Professur in Wien, die er von 1874 bis 1880 bekleidet und die er dann aus rechtlichen Gründen im Zusammenhang mit seiner Eheschließung zurücklegt, in Erwartung. Er hat kurzfristig die sächsische Staatsbürgerschaft angenommen, um heiraten zu können. Er hat damit seine österreichische Staatsbürgerschaft und damit auch seine Beamtenstellung als Professor zurückgelegt, in der Erwartung, dass er die Professur postwendend wieder erhält. Dem war aber nicht so. Trotz mehrmaliger Eingaben der philosophischen Fakultät verweigerte Kaiser Franz Josef mit dem entlaufenen Priester die Wiedereinsetzung in seine Professur. Brentano lehrt dann noch als Privatdozent bis 1895 in Wien. Also gute 20 Jahre hat er hier in Wien unterrichtet. Davon allerdings nur knapp 6 Jahre als Professor. Er geht dann nach Florenz und bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges in die Schweiz. Er stirbt 1917 in Zürich. Also 1838 geboren, 1917 gestorben. Und wie bei Bolzano, so steht auch bei Franz Brentano eine theistische Metaphysik im Mittelpunkt seines philosophischen Interesses und seines philosophischen Schaffens. Wie Bolzano versucht sich auch Brentano sozusagen im Horizont katholischen Denkens um eine Reform der Wissenschaft. Während aber nun Bolzano auf die Trennung des Logischen von allem Psychologischen hinarbeitet, will Brentano gerade umgekehrt die Psychologie selbst reformieren. Und sie, allerdings eine reformierte Psychologie zur Grundlage der Wissenschaft erklären. Trotz dieser grundsätzlichen Verschiedenheit im Ansatz stimmen Bolzano und Brentano aber überein in der grundsätzlichen Ablehnung der kantischen und der idealistischen Philosophie. Und werden somit beide zu Stationen auf dem Weg zum logischen Objektivismus des Neopositivismus und der analytischen Philosophie im 20. Jahrhundert. Und alles Denken ist verwiesen und angewiesen auf eine vom Denken nicht gesetzte, auf eine von ihm unabhängige Objektivität. Das ist das verbindende Motiv, das Bolzano wie Brentano verbindende und sie auch noch weit über das 19. Jahrhundert hinaus dann mit dem logischen Positivismus und der jedenfalls in den Anfangszeiten mit der analytischen Philosophie des 20. Jahrhunderts verbindet. Dieser Objektivismus Brentanos ist Ausdruck seiner Verbundenheit mit Aristoteles und ist Ausdruck einer intensiven Auseinandersetzung mit dem französischen und dem englischen Positivismus des 19. Jahrhunderts. Also mit Auguste Comte, Herbert Spencer und John Stuart Mill, um hier nur die bekannteren Vertreter des Positivismus und Empirismus im 19. Jahrhundert zu nennen. Im Licht dieser Voraussetzungen erklärt sich, warum Brentano von einer Philosophie vom empirischen Standpunkt spricht. Der Titel seines, ja eigentlich, philosophischen Hauptwerks, Psychologie vom empirischen Standpunkte, 1874 erschienen. Und er nennt diese seine Philosophie, auch deskriptive Psychologie oder beschreibende Phänomenologie oder Psychognosis. Er verbindet mit dieser deskriptiven Psychologie oder beschreibenden Phänomenologie oder eben Psychologie vom empirischen Standpunkte weitreichende metaphysische Absichten und Hoffnungen. Ja, also Sie finden dieser Psychologie vom empirischen Standpunkt, auch sowas wie den Versuch, die Unsterblichkeit der Seele zu beweisen. Ich sagte ja, im Zentrum, im Mittelpunkt des philosophischen Interesses bei Brentano steht eine theistische Metaphysik. Mit der hat er allerdings nicht Geschichte gemacht. Mit wichtiger ist seine Grunddefinition mit dieser Psychologie vom empirischen Standpunkt. Und er sagt, das ist eine Wissenschaft von den psychischen Erscheinungen. Die deskriptive Psychologie ist eine Wissenschaft von den psychischen Erscheinungen. Und eine Psychologie vom empirischen Standpunkt ist sie, weil sie eine Erfahrungsgrundlage hat, diese Wissenschaft von den psychischen Erscheinungen. Ihre Erfahrungsgrundlage ist die innere Wahrnehmung der eigenen psychischen Phänomene. Die innere Wahrnehmung. Und nun stellt sich sogleich die Frage, was sind denn nun die Merkmale, was charakterisiert denn die psychischen Phänomene? Was unterscheidet die psychischen von den physischen Phänomenen? Diese Frage ist nun nicht nur von größtem philosophischem Interesse, sie ist auch von grundlegender Bedeutung für die ganze weitere Entwicklung der Brentano-Schule. In die Beantwortung dieser Frage fließen nämlich ontologische und erkenntnistheoretische Probleme und Aspekte ein, deren Problematik Brentano ganz sichtlich unterschätzt. Und die berühmte Antwort, die Brentano auf die Frage gibt, ja was ist denn das Charakteristikum der, was sind denn die positiven Merkmale der psychischen Phänomene? Nun, die Antwort, die er gibt, lautet, als unterscheidende Eigentümlichkeit aller psychischen Phänomene gelten ihre intentionale Inexistenz und ihre unmittelbare Evidenz. Also, psychische Phänomene sind charakterisiert durch intentionale Inexistenz und unmittelbare Evidenz. Die unmittelbare Evidenz der inneren Wahrnehmung. Nun wirft diese Evidenz der Gegenstände der inneren Wahrnehmung vor allem erkenntnistheoretische Probleme auf. Während die intentionale Inexistenz ontologische Probleme aufwirft. In Bezug auf das erkenntnistheoretische Problem, in Bezug auf die Evidenz der inneren Wahrnehmung, stellt Brentano lapidar fest, es sei ein absurdes Unternehmen, das Selbstevidente durch Resonanz in seiner Evidenz erst sichern zu wollen. Gut, kann man so hinnehmen. Das ist absurd, das Selbstevidente durch irgendwelche erkenntnistheoretischen Resonanz sichern zu wollen. Aber was ist mit der intentionalen Inexistenz? der psychischen Phänomene. Diese intentionale Inexistenz wirft ontologische Probleme auf. Ontologische Probleme, die unmittelbar den Objektivismus Brentanos betreffen und Probleme, die letztlich die Brentano-Schule in die Auflösung, und zwar im Wesentlichen in drei verschiedene Richtungen getrieben haben. Zunächst will Brentano ja seinen Objektivismus zum Ausdruck bringen, wenn er jedes psychische Phänomen durch das charakterisiert, Zitat, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale, auch wohl mentale Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben. Also das psychische Phänomen ist durch die intentionale Inexistenz eines Gegenstandes charakterisiert. Das ist das, was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist, oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Also, intentionale Inexistenz meint eine immanente Gegenständlichkeit, nämlich die mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, wie Brentano sagt, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt. Und so gibt Brentano dann die bekannten Beispiele. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt. Im Urteile ist etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem Begehren begehrt und so weiter. Ja, also insofern hat dann Bewusstsein immer eine Beziehung auf etwas. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, im Urteil etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, im Begehren begehrt und so weiter. Also diese Beispiele machen dennoch nicht ganz deutlich, was denn noch mit dieser intentionalen Inexistenz gemeint ist. Wir wissen nicht, welchen ontologischen Status denn das etwas hat, das da vorgestellt oder anerkannt oder verworfen oder geliebt oder gehasst wird. Nun liegt es im Horizont der deskriptiven Psychologie nahe, diesem ontologischen Problem näher zu treten, indem man die, Zitat Brentano, die eigentümliche Verwebung des Objekts der inneren Vorstellung mit dieser selbst und demselben psychischen Akt genauer untersucht und nun strenger als Brentano unterscheidet zwischen dem Akt, dem Inhalt und dem Objekt der Vorstellung. Dem Akt, dem Inhalt und dem Objekt der Vorstellung. Wir haben also das psychische Phänomen. Wir haben das Objekt. Dessen Inhalt und dem dazugehörigen Akt, Und je nachdem, ob man nun in den Vordergrund stellt das Objekt der psychischen Phänomene, den Inhalt der psychischen Phänomene oder die psychischen Akte, hat sich die Brentano-Schule differenziert. Und Brentano selbst, als strikter ontologischer Objektivist, rückt das Objekt, das psychische, das Objekt des psychischen Phänomens ins Zentrum seiner Untersuchungen. Sein Schüler Alexius von Meinong den Inhalt und Edmund Husserl, der damit zum Begründer der Phänomenologie und eben im Anschluss an die beschreibende Phänomenologie Brentanos wird Husserl zum Begründer einer eigenen Richtung der sogenannten Phänomenologie. Bei Husserl stehen die psychischen Akte im Zentrum des eben phänomenologischen Interesses. Somit wird also das ontologische Problem, das hier mit diesem einen Satz bei Brentano, wie er so nebenbei nur angesprochen ist, diese eigentümliche Verwebung des Objekts der inneren Vorstellung mit dieser selbst und demselben psychischen Akte. Diese eigentümliche Verwebung. Sie finden das auf Seite 167 in der Psychologie vom empirischen Standpunkte. Diese eigentümliche Verwebung von Objekt, Inhalt und psychischem Akt der inneren Vorstellung, an der scheiden sich dann die Schicksale der Brentano-Schule. Und es kommt zu einer Differenzierung des ontologischen Problems in einem mehr den psychischen Akten, Husserl, oder mehr den Inhalten, Meinung, oder mehr den realen Objekten, Brentano zugewandten Position. Im Zug dieser ontologischen Ausdifferenzierung des Problems der intentionalen Inexistenz wurde nun in der Brentano-Schule auf Bolzano zurückgegriffen, auf seine Sätze an sich. Bolzanos Sätze an sich werden bei den Schülern Brentanos rezipiert als ideale Wesenheiten bei Husserl, als Objektive bei Alexius von Meinong oder als Urteilsinhalte bei Anton Marti. Und dagegen wendet sich der späte Brentano mit Entschiedenheit. Was sollen diese bloß gedachten Nicht-Gegenstände? Und er muss die bittere Erfahrung machen, dass viele seiner Schüler und manche angesehene Psychologen, wie er schreibt, mit meiner Lehre mehr in der frühen Fassung beipflichten, als auf den neu eingeschlagenen Wegen. Also die Schüler bleiben zurück, die folgen ihm nicht in seinem Realismus. Denn auf diesen neu eingeschlagenen Wegen kommt es nun dem Brentano vor allem darauf an, diese Hypostasierung, diese Vergegenständlichung der Gedanken und Vorstellungen abzuwehren. Mit den Gedanken und Vorstellungen sucht Brentano entschlossen zu verankern in den realen Dingen, in den realen Dingen der Welt oder in einem realen denkenden Subjekt oder zuletzt in der Realität Gottes. Und so entschieden er sich dagegen wehrt, außer der realen, eine zweite, ganz unabhängig von der Ratio bestehende Klasse von Entia anzuerkennen, die man Entia non realia nennen könnte, so entschieden behauptet er auch, dass es gar keine Gedankendinge gibt, sondern nur den Denkenden. Auch für die sogenannten Entia Rationis, die Gedankendinge, also die Dinge, Zitat, die irgendwie im Geiste seien, gilt, dass man, wenn man sagt, man denke sie, genau gesprochen nicht sie, sondern ein ens reale denkt. So zum Beispiel denkt der, von dem man sagt, dass er ein gedachtes Ding denke, in Wirklichkeit einen ein Ding Denkenden. Für Brentano sind nur Dinge. Nur Dinge sind und sind nicht. Und somit haben wir bei Abstrakta, bei Urteilsinhalten und bei Universalien nur zu tun mit Seienden im uneigentlichen Sinne. In diesen Fällen ist daher in Wahrheit nur der Denkende, nicht aber das von ihm Gedachte im eigentlichen Sinn des Wortes. Darum dürfe man auch nicht von Wahrheiten sprechen, die außerhalb des Verstandes bestünden und ebenso notwendig und ewig seien wie Gott. Habe doch bereits Augustinus, der unverkennbar an eine Existenz der notwendigen Wahrheiten von Ewigkeit glaubt, sie nicht, wie die von uns bekämpfte Lehre es tut, für sich bestehen lassen, sondern sie an die Existenz eines ewigen göttlichen Verstandes gebunden. Und also ewige Wahrheiten gibt's nur, weil Gott sie denkt. Es gibt also im eigentlichen Sinn des Wortes nicht diese Wahrheiten, man kann sie auch ewige nennen, sondern nur den sie ewig Denkenden. Weil dasjenige, was nur gedacht ist, nicht eigentlich ist, sondern nur der das Gedachte Denkende und dieser, der Denkende, etwas Reales ist, werde also Brentanos Lehre von der ausschließlichen Existenz von Realem durch Augustinus ebenso bestätigt wie durch Leibniz. Leibniz, der letztlich die von Ewigkeit bestehenden Möglichkeiten nicht außerhalb, sondern innerhalb des göttlichen Geistes existieren lässt. Also er versteht sich als bezieht sich hier in seiner Verteidigung seines Realismus auf Augustinus ebenso wie auf Leibniz. Das ist jetzt die Frage, ist das nun als Psychologismus zu verstehen bei Brentano? Wenn er in seiner Spätphilosophie diese Bindung der Gedanken an den göttlichen oder menschlichen Geist betont, ist nun diese Verankerung des Nicht-Realen im Realen, nämlich im Denkenden, als Psychologismus oder gar Subjektivismus zu interpretieren? Nun, sicherlich nicht, weil Brentano den Denkenden in eine streng objektivistische Dingontologie einbettet. Aus der Sicht seines Reismus, in seiner Spätphilosophie, bezeichnet er als Reismus, ich könnte sagen eine Dingphilosophie, Dingontologie. Und aus dieser Sicht schreibt er an Husserl im Jahr 1905, was Sie Psychologismus nennen und was Husserl ja bekämpft in seinen logischen Untersuchungen, das wäre im Wesentlichen der Satz des Protagoras. Also der Mensch ist das Maß aller Dinge. Dagegen spreche ich mit Ihnen mein Anathema aus. Aber das Reich der Gedankendinge, in welches leider auch ein so respektabler Denker wie Bolzano sich verstiegen hat, ist darum doch nicht zuzulassen. Es dürfte vielmehr ebenfalls als absurd erwiesen werden können. Also auch seinem Schüler Husserl gegenüber, der sich ja sehr positiv auf Bolzano bezogen hat, beharrt Brentano eben im Sinne seines Reismus, im Sinne einer realistischen Dingontologie darauf, dass dieses Reich der Gedankendinge absurd ist. Also ein ontologischer Objektivismus bei Brentano, in Brentanos deskriptiver Psychologie, im Unterschied zum logischen Objektivismus Bolzanos. Nun findet aber gerade dieses absurde Reich der Gedankendinge, das der späte Brentano so entschieden bekämpft, einen ebenso entschiedenen Anwalt in seinem Schüler Alexius von Meinung. Alexius Meinung von Handschuchsheim hieß er mit vollem bürgerlichen Namen bis zur Aufhebung des Adels. Er ist geboren 1853 in Lemberg. Heute, wie heißt es heute? Lviv, ne? In der Ukraine, Lemberg. Wird 1882 außerordentlicher und 1889 ordentlicher Professor in Graz und ist da selbst gestorben im Jahr 1921. Ja, der eigentliche Begründer der Grazer Schule, Alexius Meinung. Meinung hat sich 1878 bei Brentano habilitiert, also hier in Wien, 1878 mit den Jung-Studien. Und zunächst arbeitet Meinung vor allem auf dem Gebiet der Psychologie. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, da ist ja, sind ja die Übergänge zwischen Philosophie und Psychologie denkbar fließend. Es gab ja noch gar keine eigenen Institute für Psychologie, also psychologische Forschung. Es wurde an den philosophischen Instituten betrieben, bis dann Anfang des 20. Jahrhunderts eigene psychologische Institute installiert wurden. Das hängt uns ja bis heute zum Teil nach, ne? Ja, Friktionen, die sich damals ergaben, nicht, aus diesem Ablösungs- und Emanzipationsprozess der Psychologie von der Philosophie. Also Meinung beschäftigt sich zunächst oder ist zunächst tätig auf dem Gebiet der Psychologie, bevor er mit seiner Lehre vom Objektiv hervortritt. in seiner Gegenstandstheorie. Das Objektiv, schreibt Meinon, dem kommt Bolzanos Satz an sich sehr nahe, wenn er nicht überhaupt kurzweg damit zusammenfällt. Den Ausgangspunkt der Überlegungen Meinungs bildet aber Brentanos These, dass es allem Psychischen wesentlich ist, einen Gegenstand zu haben. Im Gegensatz zum späten Brentano versteht nun aber Meinung unter dem Gegenstand nicht nur ein reales Ding, sondern schlechthin alles. Was zunächst Gegenstand ist, schreibt Meinung, formgerecht zu definieren, dazu fehlt es an Genus wie an Differentia, denn alles ist Gegenstand. Philosophie ist dementsprechend, als Wissenschaft von allem, Gegenstandstheorie. Die Gegenstandstheorie Meinungs, die Gegenstandstheorie will darum mehr sein als alle bisherige Ontologie und Metaphysik. Sie umfasst einen viel weiteren Bereich als die Metaphysik, die es, Zitat, nur mit der Gesamtheit dessen zu tun hat, was existiert. Aber die Gesamtheit dessen, was existiert, mit Einschluss dessen, was existiert hat und existieren wird, ist unendlich klein im Vergleich mit der Gesamtheit der Erkenntnisgegenstände. Und dass man dies so leicht unbeachtet lässt, hat wohl darin seinen Grund, dass das besonders lebhafte Interesse am Wirklichen, das in unserer Natur liegt, die Übertreibung begünstigt, das Nichtwirkliche als ein bloßes Nichts, genauer als etwas zu behandeln, an dem das Erkennen entweder gar keine oder doch keine würdigen Angriffspunkte fände, schreibt Meinung. Er argumentiert gegen das, wie er sagt, Vorurteil zugunsten des Wirklichen. Also Meinung in seiner Gegenstandstheorie bekämpft das Vorurteil zugunsten des Wirklichen. Und da führt er dagegen, gegen dieses Vorurteil zunächst an, die idealen Gegenstände, wie die Relationen, zum Beispiel Gleichheit oder Verschiedenheit, und die Gegenstände der Mathematik, die zwar bestehen, in keinem Fall aber existieren, daher auch in keinem Sinne wirklich sein können. Das sind also ideale Gegenstände. So habe man es also bereits beim Erkennen von Zusammenhängen mit jenem eigentümlichen Gegenstandsartigen zu tun, das den Urteilen und Annahmen in ähnlicher Weise gegenübersteht wie der eigentliche Gegenstand den Vorstellungen. Ich habe dafür den Namen Objektiv vorgeschlagen. Und dargetan, dass dieses Objektiv selbst wieder in die Funktionen eines eigentlichen Objekts eintreten, insbesondere Gegenstand einer neuerlichen, ihm wie einem Objekt zugewandten Beurteilung, wie auch sonstiger intellektueller Operationen werden kann. Das ist also berühmt-berüchtigte Lehre vom Objektiv. Wir haben das Objekt der Vorstellungen. Und dem entspricht das Objektiv der Urteile und Annahmen. Es gibt dann noch bei Meinung, dem Vorstellen entsprechen die Objekte, dem Denken, dem Urteilen und Annehmen die Objektive, nicht die Urteilsinhalte oder auch Sachverhalte. Dem Fühlen entsprechen die Dignitative und dem Begehren die Desiderative. Das wären die vier Grundklassen der Gegenstände. Objekte, Objektive, Dignitative und Desiderative. Da nun das den Urteilen und Annahmen gegenüberstehende Objektiv nicht notwendig ein Dasein hat, ist ferner zu unterscheiden zwischen Seinsobjektiv und So-Seins-Objektiv. Daseinsobjektiv und So-Seins-Objektiv. Wobei darauf hinzuweisen ist, dass das So-Sein eines Gegenstandes durch dessen Nicht-Sein sozusagen nicht mit betroffen ist. Dieses Prinzip der Unabhängigkeit des So-Seins vom Sein ließe sich in paradoxer Ausdrucksweise auch dahingehend formulieren, dass man sagt, es gibt Gegenstände, von denen gilt, dass es dergleichen Gegenstände nicht gibt. Und es gibt Gegenstände, von denen gilt, dass es dergleichen Gegenstände nicht gibt. Zitat aus Meinung. Und in nicht minder paradoxen Formulierungen spricht Meinung vom Außersein des reinen Gegenstandes, beziehungsweise davon, dass der reine Gegenstand jenseits von Sein und Nichtsein steht. Damit will Meinung zum Ausdruck bringen, dass das Prinzip der Unabhängigkeit des So-Seins vom Sein nicht nur, dass diesem Prinzip nicht nur Gegenstände unterstehen, die eben faktisch nicht existieren, sondern auch solche, die nicht existieren können, weil sie unmöglich sind. Es gibt also unmögliche Gegenstände, nach Meinung. Nicht nur der vielberufene goldene Berg ist von Gold, sondern auch das runde Viereck ist so gewiss rund, als es viereckig ist. Während Bolzano in diesem Zusammenhang von gegenstandslosen Vorstellungen gesprochen hat, also ähnliche Überlegungen fanden sich auch bei Bolzano bereits, und er spricht dann aber von gegenstandslosen Vorstellungen wie dem runden Viereck, der grünen Tugend und dergleichen, legt Meinung mit auch solchen widersinnigen Vorstellungen, solchen gegenstandslosen Vorstellungen nach Bolzano einen Gegenstand bei. Wenn, Zitat, jeder Gegenstand unserer Entscheidung über dessen Sein oder Nichtsein in gewisser Weise vorgegeben ist, das ist wieder dieser logisch-ontologische Objektivismus, der bei Bolzano wie auch in der Brentano-Schule, wenn also jeder Gegenstand unserer Entscheidung über dessen Sein oder Nichtsein in gewisser Weise vorgegeben ist, dann dürfen wir nicht nur zwischen der Existenz der realen und dem Bestand der idealen Gegenstände unterscheiden, sondern müssen auch dem unmöglichen und widersprüchlichen Gegenstandscharakter zubilligen. Auch dem, was weder existiert noch besteht, eignet als etwas dem Erfassen vorgegebenes immer noch ein Rest von Positionscharakter, das Außersein, das so nach keinem Gegenstande zu fehlen scheint. Na, wir haben also in Bezug auf reale Gegenstände haben wir die Existenz, die existieren.
ideale Gegenstände haben einen Bestand, sie bestehen. Und jedem Gegenstand, auch den unmöglichen Gegenständen, eignet das Außersein.
Das ist nur ein anderer Ausdruck, dieses Außersein. Das ist nur ein Ausdruck für den grundlegenden Objektivismus. Auch dieser merkwürdigen Gegenstandstheorie von Alexius von Meinong. Mit der Annahme unmöglicher Gegenstände, denen da zumindest noch das Außersein zukommt, zieht Meinung die denkbar radikalste Konsequenz des objektivistischen Ansatzes. Eines objektivistischen Ansatzes, der die Tätigkeiten des Subjekts auf das Erfassen vorgegebener Gegenstände beschränkt. Ein Reich von objektiven Gegenständen, dazu gehören dann auch die Fiktionen. Auch denen kommt dann noch unter diesen objektivistischen Vorzeichen. Objektivität zu, nämlich Objektivität im Sinne des Außerseins. Die Radikalität, das ist das Interessante an Meinung. Ich sage ja immer, die einzige Tugend eines Philosophen ist die Konsequenz. Bis zum geht nicht mehr. Er darf auch vor den absurdesten Konsequenzen seines Ansatzes nicht zurückschrecken. Und insofern ist Meinung ein wichtiger, bedenkenswerter Denker. Die Radikalität in der Durchführung des objektivistischen Ansatzes bei Meinung führt dazu, dass schlechterdings alles zum Gegenstand wird. Und dadurch rückt die Gegenstandstheorie in eine eigentümliche Zwischenstellung zwischen Ontologie und formaler Semantik. Wobei das nun und allerdings Ergebnisse zeitigt, die aus formal logischer und realistischer Sicht unerwünscht sind. Die objektivistische Vergegenständlichung gedanklicher Fiktionen oder auch die Vergegenständlichung von Negationen führt zu einem Überfluss an irrealen Gegenständen. Und sie führt auch zu einer Verletzung des Widerspruchsprinzips, wenn Meinung behauptet, das runde Viereck sei sowohl rund als auch viereckig. Der radikale Objektivismus der Gegenstandstheorie also Meinungslehre wird dann ein wichtiger Anstoß für die Ausbildung der analytischen Philosophie. Bertrand Russell hat seine Theorie der bestimmten Beschreibung in Auseinandersetzung mit Meinung entwickelt, um eben diesen unerwünschten Paradoxien der Gegenstandstheorie zu begegnen. Ja, der berühmte Aufsatz, eine der Geburtsurkunden der analytischen Philosophie, On Denoting, 1905 erschienen. Und somit ist Meinung indirekt zu einem der Väter der analytischen Philosophie geworden, wobei es im Zeichen der Verwandtschaft von Gegenstandstheorie und formaler Semantik dann seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts auch zu einer Art von Meinung-Renaissance im Rahmen der analytischen Philosophie gekommen ist. Also im Rahmen deontischer und sogenannter deontischer und epistemischer Logiken, Ja, also der Mann ist nicht sozusagen vom Tagesplan der Philosophie verschwunden, dieser Alexius von Meiner. Gut, damit haben wir aber schon weit, nicht, nachdem wir weit ins Neue mit Bolzano weit an den Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgriffen, und wir weit ins 20. Jahrhundert schon vorgeprescht. Mit eben auch Husserl war in diesem Zusammenhang als ein Vertreter der Brentano-Schule zu nennen, mit dessen Phänomenologie dann ja erst Schule gemacht hat im 20. Jahrhundert. Mit Rückblicke in ins 19. und Vorblicke ins 20. Jahrhundert. Und damit will ich also jetzt noch einmal zurückgehen ins 19. Jahrhundert und kurz einen Mann noch vorstellen, der zu einem der Väter des Neukantianismus zählt, obwohl man ihn gemeinhin nur noch als Aristoteliker und Logiker und Hegelkritiker kennt, nämlich Trendelenburg. Friedrich Adolf Trendelenburg, 1802 geboren, 1872 in Berlin als Professor der Philosophie gestorben. Dieser Trendelenburg, ja, wir sagen eher ne, Trendelenburg, aber man müsste korrekt, also Norddeutscher, Trendelenburg sagen. Trendelenburg hatte mir das irgendwo vorbereitet. Dann auch wieder nicht. Dieser Friedrich Adolf Trendelenburg, 1802 geboren, sein Hauptwerk sind die logischen Untersuchungen. Logische Untersuchungen, erste Auflage 1841, zweite Auflage 1862. Und im Vorwort zur zweiten Auflage der logischen Untersuchungen skizziert Trendelenburg den akademischen Zeitgeist Mitte des 19. Jahrhunderts sehr treffend mit folgenden Worten: Da man sich an Hegel übersättigt hat und herbat zu nüchtern, oder in der Metaphysik zu künstlich und zu arm findet, ergreift man Schopenhauer. Ich habe darauf hingewiesen, deutsche akademische Philosophie im ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewegt sich zwischen den beiden Extremen Hegel und Herbart. Und Herbart, so ein analytischer Philosoph avant la lettre. Ja, also im Hegel hat man sich übersättigt und Herbart fand man dann doch zu nüchtern und in der Metaphysik zu künstlich und zu arm, schreibt Trendelenburg. Und so ergreift man Schopenhauer. Ab 1850, ne, im Zuge der aus der Enttäuschung dann über die gescheiterte 48er Revolution greift der Pessimismus um sich und Schopenhauer ist der Philosoph des Tages. Und diese Worte Trent Ellenburgs beschreiben recht treffend die Grundkonstellation, aus der heraus die neukantianische Bewegung hervorging. Diese Worte erklären auch, warum die akademische Philosophie im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts uns heute so entrückt erscheint. Mit der Erinnerung an Herbart ist auch die Erinnerung an all die Philosophen verblasst, die zwischen dem Hegelschen Idealismus und dem Herbartschen Realismus ihren Weg suchten. Und das trifft auch auf den Philosophen Trent Ellenburg zu. Trent Ellenburg geht es in dieser Hinsicht nicht besser als den meisten seiner Kollegen und Zeitgenossen. Man kennt den Historiker und Logiker, den Aristoteles-Forscher und Hegel-Kritiker Trent Ellenburg, man kennt aber kaum den Philosophen. Und obwohl dieser Philosoph Trent Ellenburg, obwohl gerade diese Philosophie Trent Ellenburgs, ja, für die Geistes- und Mentalitätsgeschichte, jedenfalls der akademischen Philosophie, im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts charakteristisch und zumal für die Vorgeschichte des Neukantianismus von ganz besonderem Interesse ist. Trent Ellenburg betrieb neben seinem Hauptstudium der Philologie, also klassische Philologie, auch das Studium der Philosophie. Und er hat in Kiel studiert und war dort der letzte Schüler Karl Leonhard Reinholds. Er studiert im Wintersemester, sein erstes Semester 1822-23 in Kiel bei Reinhold. Und neben Reinhold und dann bestimmend für den Denkweg Trent Ellenburgs, der Philosoph und Astronom, Professor für Philosophie und für Astronomie in Kiel, Johann Erich von Berger, kennt man heute auch kaum mehr, diesen holsteinschen Offizier, Rittergutsbesitzer und zweifachen Professor. Nun, kurz, Reinhold und Berger vermitteln Trent Ellenburg einen religiös gestimmten und philologisch orientierten kritischen Realismus und objektiven Idealismus. Zunächst studiert Trent Ellenburg bei Reinhold. Reinhold, 1757 in Wien geboren, wie Sie alle wissen. Ebenso wie Brentano, ein entflohener Priester. Und allerdings bedeutete das damals, Ende des 18. Jahrhunderts, für Reinhold, dass er wirklich fliehen musste. Er floh nach Sachsen, dann nach Weimar, wurde Mitherausgeber des deutschen Merkurs und Schwiegersohn Wielands. Und wurde dann und auf Umwegen zum Kantianer und zum Begründer einer Grundsatzphilosophie, die in vielem wegweisend war für den späteren deutschen Idealismus, hat mannigfache Wandlungen durchgemacht, wurde also dann Professor für Philosophie in Kiel, da hat er endlich ein ordentliches Gehalt bezogen vom dänischen König. Das war nicht mehr so wie da, in Jena, da mussten die Professoren ja immer dem Geld nachlaufen, nämlich dem Geld ihrer Studenten. Also ich frage mich ja immer, wie die Prüfungen damals ausgesehen haben. Weil die Professoren lebten vorzüglich von den Prüfungsgeldern, die sie aber selbst von den Prüflingen kassieren mussten. Also die Prüfungen müssen ja sehr amikal abgelaufen sein. Ne? Das ist ja. Ja, also zunächst studiert er bei Reinhold und der 1823 stirbt. Aber der Biograf Brendelenburgs schreibt, auf Reinhold, Reinhold ist der positive Grund seiner, nämlich Brendelenburgs, verneinender Stellung gegen Kant und Hegel. Einen noch bestimmenderen Einfluss auf als Reinhold hatte aber dann Johann Erich von Berger, 1772 geboren, seit 1814 Professor der Astronomie und seit 1816 Professor der Philosophie in Kiel, 1833 gestorben. Von Berger hatte in Jena Reinhold, Fichte und Schelling gehört. So ein Glück, ne? Solche Professoren. Und hat sich dann unter dem Einfluss Schellings sowie unter dem Einfluss seines Freundes, des Schellingianers Henrik Steffens, Norweger, also damals Däne, 1773 bis 1845, ein Hauptvertreter der Schellingschen, des Schellingianismus und der romantischen Naturphilosophie, dieser Henrik Steffens. Und er ist also ein Freund dieses Johann Erich von Berger. Und unter dessen Einfluss wendet sich Berger den Naturwissenschaften zu und studiert dann in Göttingen bei Gauss Astronomie. Also so ein Glück muss man haben, ne? Also solche, von einer Koryphäe zur nächsten. Ja, damals wohnte der Weltgeist irgendwo da. Zwischen Jena und Göttingen. Ja, und der schon erwähnte Biograf Brendelenburg, ein gewisser Bratuschek, von dem ich also wirklich nichts sonst weiß, als dass er im Todesjahr Brendelenburgs 1872 diesen biografischen Nachruf verfasste. Mit der schreibt, Johann Erich von Berger formuliert, Zitat, Gedanken, an welchen Brendelenburg stets festgehalten hat und welche die Keime seiner ganzen späteren Weltanschauung enthalten, nur vertiefte er, also Brendelenburg, dieselben dadurch, dass er sie auf ihre eigentliche Quelle, die Philosophie des Altertums, zurückführte. Und damit ist der Philologe und Historiker Brendelenburg angesprochen. Nun, die entscheidenden Anregungen empfing Brendelenburg durch Bergers Vorlesung über das Prinzip des Wissens, sein Kolleg über das Weltsystem und seine Vorlesung Allgemeine Grundzüge der Wissenschaft. Nach Berger ist die Philosophie das gemeinsame Band aller Einzelwissenschaften. Also Philosophie ist das gemeinsame Band aller Einzelwissenschaften, sagt Johann Erich von Berger. Sie ist Wissenschaft der Prinzipien. Die Philosophie soll die Prinzipien der einzelnen Disziplinen in ihrem Zusammenhang erkennen und schließlich auf ein Prinzip zurückführen. Und was ist nun dieses eine Prinzip, das allen Prinzipien der Einzelwissenschaften zugrunde liegt? Nun, diese Frage versucht Berger etymologisch, durch eine sprachgeschichtliche Betrachtung aufzuklären. Das ist doch die Sprache für Berger ein sinnliches Gegenbild des übersinnlichen Gedankens, ein Gegenbild des übersinnlichen Gedankens, das sich gesetzmäßig entwickelt und über dessen bildlichen Charakter sich der Geist durch Vergleichung zum Urbild unbildlichen Begriff zu erheben hat. Also da schwingt so ein bisschen Platon mit. In dieser Sprachtheorie Bergers. Das allem zeitlichen Werden zugrunde liegende kann nach Berger kein ruhendes oder totes, substanzielles oder materielles sein. Vielmehr ist auch der entschiedenste Materialist genötigt, eine ursprüngliche Bewegung anzunehmen. Diese Annahme einer ursprünglichen Bewegung mündet in eine Entwicklungsgeschichte des Weltganzen, in ein Stufenreich der physikalischen Kräfte, des Lebens und der Intelligenz. Und da die Erkenntnis, Zitat, selbst ein Werdendes ist, selbst als ein Phänomen in den unendlichen Zyklus der Entwicklung des Universums gehört, so kann Sein und Denken nicht absolut gesondert sein. Die große Aufgabe der Wissenschaft ist es, den Zusammenhang zwischen dem natürlichen Werden und dem idealen Werden innerlich anzuschauen, das erste Werden der Dinge mit dem höchsten Endziel der Geisterwelt in Gedanken zu verknüpfen. So erkennt man in der gesamten Welt mehr und mehr das Gegenbild des göttlichen Gedankens und nähert sich dadurch beständig der Erkenntnis des der ganzen Entwicklung zugrunde liegenden Ewigen. So verklärt sich durch den logischen Blick die ganze Natur. Der Geist schaut in ihr das Allgemeine, die ewigen Begriffe, das unveränderliche Gesetz der Dinge und diese erscheinen ihm, wie Plato es ausgesprochen, als Gegenbild von Urbildern, die im eigenen Geiste schlummern. Trendelenburg bleibt eben diesen Grundgedanken eines objektiven Idealismus verpflichtet, einer, wie er sagt, organischen Weltanschauung. Also Trendelenburg bezeichnet seine Philosophie selbst als organische Weltanschauung. Eine organische Weltanschauung, die er durch seine historischen Untersuchungen bestätigt findet in der Philosophie Platons und Aristoteles. Also er ist nicht nur der Aristoteliker, als der immer wieder genannt wird, auch heute, sondern er ist ebenso sehr Platoniker. Er ist objektiver Idealist, Vertreter einer, wie er selbst sagt, organischen Weltanschauung. Und so wendet er sich im Vorwort zur zweiten Auflage seiner logischen Untersuchungen, und nochmals, 1862, nachdrücklich gegen das Vorurteil, als ob für die Philosophie der Zukunft noch ein neu formuliertes Prinzip müsse gefunden werden. Das Prinzip ist gefunden. Es liegt in der organischen Weltanschauung, welche sich in Plato und Aristoteles gründete, sich von ihnen her fortsetzte und sich in tieferer Untersuchung der Grundbegriffe sowie der einzelnen Seiten und in Wechselwirkung mit den realen Wissenschaften ausbilden und nach vollenden muss. Sie sehen, wie hier die Grundgedanken Johann Erich von Bergers nachwirken bei Brände im Volk. Und die logischen Untersuchungen wollen nun, der Anregung von Bergers folgend, die Bewegung als Prinzip zur Darstellung bringen. Als das Prinzip, nicht, aus allen Wissenschaften, das dem Denken wie dem Sein gemeinsame Prinzip. Die logischen Untersuchungen zielen, Zitat, auf eine Wissenschaft, welche die Betrachtung des Denkens und des Seienden als solchen einigt und daher mit Plato Dialektik genannt werden könnte. Und allerdings erinnert dieser Terminus Dialektik Mitte des 19. Jahrhunderts allzu sehr an Hegel. Deshalb zieht Trendelenburg den Terminus Logik im weiteren Sinne vor. Das ist allerdings ein Hilfsbegriff. Der Titel Logische Untersuchungen resultiert also aus einer terminologischen Verlegenheit. Er verdankt sich dem Bemühen, jede Andeutung einer Verwandtschaft mit der Dialektik Hegels zu vermeiden. Die logischen Untersuchungen Trendelenburgs haben ebenso wie Hegels Wissenschaft der Logik die Einheit von Logik und Metaphysik zum Thema. Die logischen Untersuchungen Trendelenburgs erstreben aber nun nicht eine spekulativ-logische Vermittlung von Logik und Metaphysik, sondern sie wollen bei der Einheit mit Blick auf den Zusammenhang zwischen den Gegenständen und den Methoden der Wissenschaften herstellen. Trendelenburg versteht Logik und Metaphysik als grundlegende Wissenschaft, weil sich der besondere Gegenstand jeder Wissenschaft als die Verzweigung eines allgemeinen Seins und die eigentümliche Methode jeder Wissenschaft als eine besondere Richtung des erkennenden Denkens kundtut. Jene Beziehung führt von jeder Wissenschaft aus zur Metaphysik und diese Beziehung zur Logik. Mit anderen Worten, weil die besonderen Gegenstände und die besonderen Methoden der Einzelwissenschaften zu ihrer Vollendung der Metaphysik und der Logik bedürfen, weil also alle Wissenschaften insgesamt hier auf die Logik und dort auf die Metaphysik hinweisen, so wird die Erkenntnis, welche die Wissenschaft in ihrem Wesen begreifen und Theorie der Wissenschaft sein will, die Metaphysik und die Logik gemeinsam umfassen müssen. Und rückblickend kann man also sagen, dass Trendelenburgs logische Untersuchungen gleichsam auf halbem Wege stehen zwischen dem deutschen Idealismus und dem Neukantianismus. Die Konzeption einer ontologischen Logik weist auf den deutschen Idealismus zurück. Der wissenschaftstheoretische Ansatz weist auf den Neukantianismus voraus. Ja, und inwieweit näherhin dann Trendelenburg und vor allem die Kontroverse zwischen Trendelenburg und Kuno Fischer auf den Neukantianismus und vor allem auf die, nicht, auch schon auf die beiden Grundrichtungen des Neukantianismus, die Marburger Schule und die Südwestdeutsche Schule, hinweist und vorausweist, dass wir allerdings nur abgekürzt in der nächsten Stunde zur Sprache kommen, das ist aber schon im nächsten Jahr, somit darf ich Ihnen also erholsame Ferien, ja, und ein erfolgreiches neues Jahr wünschen und mich Ihnen bis zum nächsten Jahre empfehlen. Danke.